So, okay, hier ist die große Fragestunde Algebra, ausdrücklich Algebra 1 und 2. Und wir haben verschiedene Themen und ich lese gleich mal vor, was wir schon gesammelt haben, aber vorher brauche ich ein Stück. Okay, die Themen, die wir jetzt gesammelt haben, sind, ich lese die in der Reihenfolge vor, in der wir die jetzt besprechen, Primelemente und irreduzible Elemente, was ist da nochmal los, was ist der Zusammenhang? Dann, was ist eigentlich so die Quintessenz beim Thema Prozentenkörper? Was ist die Take-Home-Message? Was sollte man da mitnehmen? Was ist das? Was soll das? Wie funktioniert der Beweis? Dann werden wir über Wörter sprechen. So, wann welche Wörter was bedeuten? Wann sagen wir, dass irgendwas vertauschbar ist? Oder was bedeutet tauschen oder vertauschen? Was ist der Unterschied zwischen Gruppenoperation und Gruppenwirkung? Ist da überhaupt einer? Und all sowas, also lauter Wörter. Und dann werden wir noch darüber reden, wie man bei ganzen Zahlen erkennen kann, ob die im Ring ZI, der ganzen gaußschen Zahlen, irreduzibel sind oder nicht. So, das ist es erstmal. Und wir fangen an mit prim und irreduzibel. Und ich möchte gerne mit den Definitionen starten. Wir sind jetzt ja gerade beim Thema Ringe. Und was prim ist und was irreduzibel ist, kann man, was braucht man dafür? Man braucht sowas wie nicht 0, keine Einheit. Also sollte der Ring kommutativ sein mit 1, damit diese ganzen Begriffe klar sind. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Man könnte einen Integritätsbereich fordern, aber eigentlich reicht, um prim und irreduzibel zu definieren, dass der Ring kommutativ ist mit 1. Okay, und dann schreiben wir erstmal nur auf, wann Elemente prim bzw. irreduzibel heißen, damit wir die Definition einmal so schön nebeneinander sehen. Also A aus R heißt irreduzibel in R, genau nach wenn. Und dann gucken wir gleich mal, was das alles bedeutet. Und B aus R heißt prim in R, genau dann, wenn nach gucken wir, was da steht. So, womit möchten Sie anfangen?
Links.
Linke Seite. Okay. Wann heißt denn unser Ringelement A irreduzibel in R? Was muss da alles erfüllt sein?
Ja. Dass die Teile entweder eine Einheit oder assoziiert sind.
Mhm. Reicht das?
Nur,
die Teile. Ist das die einzige Eigenschaft, die ich nachprüfen muss?
Gleich nach ungleich 0.
Mhm. Ist 1 irreduzibel in Z? Die einzigen Teiler sind ja 1 und minus 1, das sind Einheiten und es ist auch nicht 0.
Da muss noch was nachgewiesen werden.
Da muss noch was nachgewiesen werden. Also, was ist die fehlende Sache? Wir haben schon 2 von 3. Was ist die fehlende dritte Sache?
Also es darf auch keine Einheit sein.
Genau, es soll selber keine Einheit sein. Okay. Das heißt, wir haben hier einen genau analysiert. A ist nicht 0. A ist keine Einheit. Und, na gut, ich setze mich einfach mal hin. Die einzigen Teile von A in R sind Einheiten und Assoziierte von A. Und jetzt gehen wir das alles nochmal im Detail durch, bevor wir auf die rechte Seite schauen. Jeder Ring hat ein Nullelement. Ich kann also immer nachgucken, bin ich das Nullelement oder bin ich das nicht. Und ich überprüfe das, also mal angenommen, ich weiß es nicht, durch Hingucken, dann überprüfe ich das, indem ich mir die Gruppe anschaue, die der Ring mit der Addition bildet. Da ist das Nullelement ja das neutrale Element. Ich kann also nachprüfen, ob etwas dieses Nullelement ist. Einheiten, wie war das nochmal? Na, die Ringe, die wir betrachten gerade, sind ja kommutativ mit 1 Element. Und alle Teile des 1 Elements sind die sogenannten Einheiten. Ein anderes Wort dafür ist multiplikativ invertierbares Element. Denn eine Einheit zu sein heißt ja, man teilt das Einzelelement. Und das heißt ja, man kann das Einzelelement schreiben als dieses Element mal irgendwas. Na gut, wenn das Produkt 1 ergibt, dann ist halt dieses andere, dieses irgendwas, multiplikativ invers zu dem Element, mit dem wir angefangen haben. Das ist auch der Grund, warum Einheiten manchmal so definiert werden. Habe ich früher auch gemacht. Elemente, die ein multiplikatives Inverses haben. Okay. Und dann steht hier diese Eigenschaft, mit der wir angefangen haben. Die einzigen Teiler von A und R sind Einheiten und Assoziierte von A. Also wiederholen wir auch da nochmal, was das heißt. Immer dann, wenn ich einen Teiler von A sehe, dann weiß ich, im irreduziblen Fall, dass dieser Teiler eine Einheit ist, also ein Teiler von 1, oder dass er zu A assoziiert ist. Jetzt müssen wir nochmal wiederholen, was das heißt. Wann bin ich denn zu A assoziiert? Was heißt das? Wann nenne ich zwei Regelemente assoziiert?
Ja. Also sagen wir, A und B sind assoziiert miteinander, wenn ich es darstellen kann, als A gleich B mal C. Mhm. Und das heißt, es gibt dann auch so ein C, wo man das dann darstellen kann?
Das wäre einfach nur, dass B und C Teiler von A sind. Das ist nicht, dass man assoziiert ist. Dafür muss man für das C noch was fordern. Was muss ich für das C fordern?
Es muss eine Einheit sein.
Es muss eine Einheit sein, genau. Assoziiert zu sein heißt, dass man sich, ich sage das mal so abgekürzt, nur um eine Einheit unterscheidet. Und damit meine ich, dass man von dem einen Element zum anderen kommt, indem man mit einer Einheit multipliziert. Und wenn wir jetzt mal den Ring Z als Inspiration nehmen, wir können ja daran einmal überprüfen, was diese Sachen alle heißen. Um irreduzibel im Z zu sein, darf ich nicht 0 sein, okay. Ich darf auch keine Einheit sein. Die Einheiten in Z sind 1 und minus 1, also sollte ich das nicht sein. Und die einzigen Teiler von mir, irreduzibel Element in Z, sind die Einheiten, also 1 und minus 1, und Leute, die zu mir assoziiert sind. Und der Witz ist, wenn ich die Einheiten kenne, kenne ich auch die Assoziierten. In Z zum Beispiel weiß ich, dass es zu jedem Element außer 0 immer zwei Zahlen gibt, die dazu assoziiert sind, nämlich die Zahl selber und das Negative davon. Und so kann ich ganz leicht nachprüfen, ob irgendwas eine Einheit oder dazu assoziiert ist. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und zeigen anhand dieser Definition, dass die Zahl 73 irreduzibel ist im Ring Z. 73 ist nicht 0, 73 ist auch nicht 1 oder minus 1. Und wenn ich mir Teiler von 73 angucke, dann sehe ich, das sind nur 1 minus 1, 73 und minus 73. Kommen wir zur Definition von Primelementen. Wann genau nenne ich denn ein Element B aus dem Ring R Primelement? Was muss da erfüllt sein?
Mhm. Also auch wieder muss B von 0 verschieden sein.
Genau, B und 0.
Und darf keine Einheit sein.
Keine Einheit. Und?
Wenn jetzt B ein Produkt teilt, dann muss es auch eins von den beiden Faktoren teilen.
Genau. Wenn B ein Produkt teilt, in R, dann teilt es einen der Faktoren. Mindestens einen. Prima. Über die ersten beiden Eigenschaften haben wir schon gesprochen. Dann haben wir diese dritte. Und da sehen wir schon, die sieht anders aus als bei Inklusivität. Und in meinem Kopf sind das einfach zwei verschiedene Perspektiven auf das Thema Teilen. Bei irreduziblen Elementen geht es darum, was die für Teiler haben. Bei Primelementen geht es darum, was passiert, wenn die ein Teiler von etwas sind. So, also es ist wirklich so aus zwei verschiedenen Richtungen gekommen. Und die Ringe, in denen diese beiden Begriffe zusammenfallen, die sind besonders interessant, da kommen wir gleich zu. Es gibt halt Ringe, in denen es unterschiedlich ist. Und da sollten wir uns jetzt nochmal erinnern, was wir in der Vorlesung dazu schon gesehen haben. Gibt es da Beziehungen? Folgt das eine aus dem anderen? In welchen Ringen? Wie sehen Ringe aus, in denen es nicht dasselbe ist? Und was geht da schief? Was haben wir da in der Vorlesung schon gemacht? Das können wir ja mal kurz wiederholen und dann schauen, wo genau noch Fragen sind. Also was für... Vielleicht erstmal einen Ring, den wir kennen, wo die Begriffe zusammenfallen. Was für einen Namen fällt Ihnen da ein?
Z.
Z, genau. Z ist ja, ich meine, Z ist euklidisch. So, da funktioniert ungefähr alles. Euklidisch heißt, Hauptideerring heißt faktoriell und in faktoriellen Ringen und allem, was noch besser ist, haben wir uns klar gemacht, dass da prim und irreduzibel dasselbe ist. Deswegen ist ja auch egal in diesem Ring, ob wir über Primfaktorzerlegung sprechen, das sage ich ja manchmal abkürzend, oder ob wir sagen Zerlegung in Einheit mit Irreduzibel. Das bedeutet wirklich das Gleiche, es ist genau das Gleiche gemeint. Es ist total angemessen, diese beiden verschiedenen Begriffe zu verwenden an der Stelle, weil Prim und Irreduzibel wirklich dasselbe bedeutet in solchen Regeln. Okay. ihm ist gleichwertig. Und jetzt brauche ich aber hier einen anderen Ring, bitte, wo das nicht so ist. Was haben wir denn da schon so gesehen? Schon ein paar Wochen her.
Ich glaube, Z-Wurzel 5i oder so.
Z-Wurzel 5i. Schreibt es mal hin und wir erinnern uns gemeinsam, was das war. Das sind Zahlen der Form a plus b Wurzel 5i. A und b sind ganze Zahlen. Und daraus wird ein Ring, das ist ein Teilring von c. Das ist nicht so gut. Das ist ein Teilring des Körpers der komplexen Zahlen, wie man sehen kann. Und dass es ein Teilring wird, muss man tatsächlich einmal nachrechnen mit dem Teilringkriterium oder so. Denn das sind ja etwas merkwürdige Zahlen. Und zu sehen, dass das unter Addition und Multiplikation abgeschlossen ist, das ist nicht hundertprozentig trivial, muss man wirklich einmal kurz draufschauen und was nachrechnen. Aber da kommt tatsächlich ein Teilring raus. Und jetzt gucken wir uns diesen Teilring etwas näher an. Die 0 ist einfach die 0. 0 plus 0 Wurzel 5i, das ist die gleiche 0 wie die des Körpers C. Das 1-Element ist auch genau das gleiche wie das des Körpers C, die Zahl 1. Es ist ein kommutativer Teilring, klar, C ist ein Körper, ist kommutativ, alle Teilringe sind kommutativ. Jetzt bin ich also kommutativ, habe ein 1-Element und ich bin Teilring eines Körpers und bin deshalb automatisch nullteilerfrei. Deswegen ist es ein Integritätsbereich, dieser etwas seltsame Ring. Haben wir denn eine Beziehung zwischen Primelementen und irreduziblen Elementen in Integritätsbereichen? Wissen wir da jetzt schon irgendwas? Bevor wir gucken, was schief geht. Ja.
Aber irreduzible Elemente sind immer Primelemente? Nee, andersrum. Primelemente sind immer irreduzible.
Andersrum, genau. Primelemente sind immer irreduzible. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Implikation in Integritätsbereichen, nämlich die in Integritätsbereichen. Wunderbar. Das ist ein Integritätsbereich, habe ich gerade noch mal kurz bekundet. Also wissen wir, dass in diesem Ring Prim und irreduzibel zwar nicht gleichwertig sind, aber wir wissen immerhin, jedes Primelement ist irreduzibel. Okay, das heißt, es muss an der anderen Richtung irgendwas sein, was da schief geht. Und wie kann das jetzt schief gehen? Na, irgendwie muss es ja möglich sein, dass ich irreduzibel bin und ein Produkt teile, aber dass ich keinen der beiden Faktoren teile. Und in der Vorlesung haben wir konkrete Beispiele gesehen, wo sowas passiert. Es liegt einfach daran, dass in diesen Ringen andere Zerlegungen für ganze Zahlen möglich sind, als zum Beispiel im Ring Z. Also, wenn Sie da nach Beispielen suchen, und es gibt nicht nur diesen Ring da, in dem das funktioniert, es gibt noch so einen anderen ganz kanonischen, da macht man das gleiche mit der 3, also Z-Wurzel 3i. Funktioniert so ähnlich. Und ich möchte das da gleich abschließen, jedenfalls dieses konkrete Thema hier mit dem Ring. Ich möchte Sie einladen, einfach nochmal selber so ein bisschen damit rumzuspielen. Zum Beispiel können wir was nachdenken. Also in diesem Ring Z-Wurzel 5i können wir zum Beispiel die Zahl 6 schreiben, einerseits als 2 mal 3, das ist die Faktorisierung, die wir aus Z kennen, aber ich kann es auch schreiben als 1 plus Wurzel 5i mal 1 minus Wurzel 5. Wir sehen also hier zwei sehr unterschiedliche Zerlegungen der gleichen ganzen Zahl. Wenn man sowas finden kann, dann kann das ein erster Hinweis sein darauf, dass in diesem Ring vielleicht prim und irreduzibel nicht dasselbe ist. Also so denke ich darüber. Wenn man bei faktoriellen Ringen, wo das gleich ist, da hat man ja eine Eindeutigkeit der Zerlegung in irreduzibel bis auf Reihenfolge und Assoziierte. Und ich denke dann immer, wenn ich in einem Ring so komische Zerlegungen sehe für die gleiche Zahl, die sehr unterschiedlich sind, dann ist es für mich ein erster Hinweis, ah, vielleicht ist dieser Ring nicht faktoriell. Und dann gucke ich genauer hin und versuche konkrete Beispiele zu finden, wo irgendwas schief geht. So funktioniert an der Stelle meine Intuition. So, das war zum Beispiel für den oberen Ring und bei dem unteren Ring, da kann man das genauso machen. Man muss ein Gefühl dafür kriegen, woher die komischen Zerlegungen kommen. Und häufig ist es sowas, dass man eine Zahl und ihr Komplex korreliertes hat. In dem unteren Ring würde ich das genauso machen, dann würde ich 4 nehmen als 2 mal 2, beziehungsweise als 1 plus Wurzel 3i mal 1 minus Wurzel 3i. Und wenn man sowas sieht, da dann kann man solche Zahlen benutzen, kann erstmal gucken, sind die irreduzibel, irgendwas davon, ist irgendwas davon irreduzibel. Und wenn man dann irreduzible Elemente gefunden hat, dann kann man anfangen, mit solchen Zerlegungen sich neue Zahlen zu basteln, um Elemente zu finden, die irreduzibel sind, aber nicht prim. Ich muss ja ein Produkt finden, das geteilt wird, aber das ich auf eine Weise faktorisieren kann, sodass die Faktoren nicht dadurch teilbar sind. Sowas brauche ich. So, und hier war jetzt so ein bisschen Ideenschmiede dafür. Ja.
Das sind jetzt sicherlich so Standardzerlegungen, die man vornehmen kann, beziehungsweise Standardbeispiele. Wenn Sie jetzt eine Zahl hätten, wo Sie jetzt sozusagen ein bisschen probieren müssen, wie würden Sie das anstellen? Also dass Sie sozusagen gucken würden, okay, in was kann ich 2x3 beispielsweise zerlegen?
Geben Sie mir mal einen Kontext, in dem ich jetzt meine Intuition selber ausprobieren soll. Was könnte so ein Kontext sein?
Also Sie haben jetzt sozusagen in Z Wurzel 5 i nachgeschaut, ob Sie 6 sozusagen auch so darstellen können. Mhm. Und das wäre beispielsweise ein Kontext, also wo man irgendwie zeigen müsste, ob man jetzt so eine ganze Zahl 6 in diesem Ring darstellen kann.
Es geht nicht so sehr darum, ob man die Zahl irgendwie zerlegen und darstellen kann. Es geht darum, ob es auf sehr unterschiedliche Arten geht. Denn in Z zum Beispiel, da kann ich 6 ja auch auf unterschiedliche Arten zerlegen. Ich kann schreiben 2x3, ich kann aber auch schreiben -2x-3. Das sind auch unterschiedliche Zerlegungen. Aber die sind halt nicht wirklich unterschiedlich in dem Sinne, dass ich da die Zahlen ja einfach nur durch ihre Assoziierten ersetzt habe, also halt jeweils mit -1 multipliziert habe. Das heißt, das sind keine unterschiedlichen Darstellungen im Sinne dessen, was wir meinen, wenn wir faktorielle Ringe definieren. Wenn wir da die Eindeutigkeit von Ringfaktorzerlegungen fordern, dann meinen wir ja auch nur eindeutig bis auf Reihenfolge und bis auf Multiplikation mit Einheiten. Das heißt, eine Multiplikation an mehreren Stellen mit -1 ist kein Problem. Das ändert nicht wirklich die Zerlegung, sondern es ändert nur das Vorzeichen. Hier haben wir aber zwei sehr unterschiedliche Zerlegungen. Hier kommen zwei ganze Zahlen vor, die haben keinen Imaginärteil. Hier kommen zwei Zahlen vor, die deutlich nicht reell sind. Das sind zwei sehr verschiedene Zerlegungen. Und deswegen macht mich das stutzig. Deswegen denke ich, wenn ich sowas sehe, okay, der Ring, den ich mir da angucke, der ist wahrscheinlich nicht faktoriell. Das ist der Grund. Und wenn Sie mir jetzt irgendeinen Ring hinwerfen, Z, Wurzel, irgendwas, bla, dann würde ich zuerst gucken, klappt eine von den Normfunktionen, die ich so kenne? Da würde ich so ein bisschen ausprobieren. Ist es vielleicht ein euklidischer Ring mit einer Normfunktion, die ich so oder so ähnlich schon mal gesehen habe? Und wenn ich dann sehe, dass das schief geht, dann fange ich an, nach solchen Zerlegungen zu gucken, weil ich mir dann denke, vielleicht ist es einer von diesen komischen Ringen, die nicht mal faktoriell sind. Einfach weil ich inzwischen genug solche Ringe gesehen habe, um zu wissen, dass ich häufig anhand dieser ersten Fragen ungefähr entscheiden kann, wo der Ring im Universum der Ringe unterwegs ist.
Okay, ja.
Wenn das jetzt in der Staatsexamensaufgabe vorkäme, zum Beispiel, dann wäre sowas denkbar wie, vielleicht gebe ich Ihnen einfach 3 unterschiedliche Ringe. ZI, Z-Wurzel 2i und Z-Wurzel 5i. So, die gebe ich Ihnen und dann ist vielleicht eine Teilaufgabe, also vielleicht gibt es dann mehrere Teilaufgaben dazu. Zum Beispiel, erste Teilaufgabe, zeigen Sie, dass das überhaupt alles Teilringe von C sind, zeigen Sie, dass es Integritätsringe sind. So, erste Teilaufgabe. Zweite Teilaufgabe, was haben diese Ringe gemeinsam, was gibt es für Unterschiede? Naja, sie haben offensichtlich gemeinsam, dass sie Integritätsbereiche sind und Teilringe von C. Aber bei den Unterschieden geht's los. Dann will ich natürlich auch sowas hinaus, wie, welche davon sind euklidisch, welche nicht, welche sind faktoriell, welche nicht, zum Beispiel. Das wäre ein Kontext, wo diese Fragen ganz natürlich vorkommen und wo ich auch erwarte, jedenfalls wenn das Ringe sind, die so oder so ähnlich in der Vorlesung oder den Übungen vorkamen, dass Sie das einordnen können, dass Sie da auf die Ideen kommen. Also da würde ich einfach erwarten, dass Sie wissen, euklidisch, ich kenne auch die Normfunktion, euklidisch, ich kenne auch die Normfunktion, nicht mal faktoriell und ich kann auch begründen, warum. Das würde ich erwarten.
Okay.
Ja. Und dann wäre eine andere gute Teilaufgabe sowas wie, schreiben Sie mal überall die Einheiten hin und begründen Sie kurz, warum das alle Einheiten sind. Und dann kann man halt hier und hier mit der Normfunktion argumentieren. Hier leider nicht, da braucht man eine andere Idee. Aber auf die Art und Weise würde ich dann sehen, in so einer kompakten Aufgabe, relativ viel zum Thema Ringe. Und ich würde irgendwie sehen, ob Sie verstanden haben, wie man an diese Eigenschaften rangeht. So, wie man damit argumentiert. Und in dem Kontext passt dann zum Beispiel auch super sowas wie Ihre Eingangsfrage, die wir nachher uns noch angucken, dass ich also zum Beispiel irgendeine ganze Zahl mir schnappe und dann einfach mal frage, hey, in welchem dieser Ringe ist die eigentlich irreduzibel und in welchem nicht? So, sowas kann man auch gut machen, wenn man schon dabei ist. Also zum Beispiel sowas wie die Zahl 2, die ist in Z irreduzibel. Hier müsste ich kurz nachdenken, hier definitiv nicht und da auch nicht. So, ich sehe das jetzt. Sie sehen es vielleicht mit ein bisschen Nachdenken auch, aber ich würde erwarten, dass Sie es sehen.
Okay. Ein bisschen nachdenken. Also da ist sehr viel auch mal rumprobieren, viele
Beispiele durchrechnen. Genau.
Okay. Ja. Ja, ich das war sozusagen ein bisschen bei mir die Schwierigkeit, dass das auch anhänglich immer nicht schnell gesehen habe, die Menschen, wie Sie beispielsweise hoch angebracht haben.
Ja.
Dann war ich ein bisschen stutzig, wie geht das so schnell? Und dann, klar, den ganzen Zahlen kann man gut mit umgehen. Da kennt man die verschiedenen Zerlegungen, die beispielsweise eine Zahl haben kann. Aber ja, in dem Fall ist es dann ein bisschen schwieriger, da einfach ein bisschen üben und ein bisschen schauen.
Genau, üben. Und ich empfehle wirklich bei diesen Themen, in der, das ist jetzt ja die Album 1, sich so eine Art Liste zu machen oder so ein Zoo oder eine Mindmap oder irgendwas, wo man mit der Zeit diese ganzen komischen Beispiele, die man sieht, irgendwie einträgt, damit man die auf dem Schirm hat und damit man immer wieder zurückgeht und sagt, ach ja stimmt, das gab es auch noch, das gab es auch noch, das gab es auch noch. Egal ob in der Vorlesung oder im Buch oder in den Übungsaufgaben, denn ich kenne das selber, man vergisst manche Beispiele. Und wenn man die dann später sieht, dann denkt man, ach ja stimmt, das haben wir ja irgendwann schon mal gerechnet. Aber für solche Prüfungssituationen muss man es präsent haben. Das heißt, man muss sich irgendwie eine Liste machen oder eine kleine Box oder so, wo diese ganzen Beispiele leben und wo man die auch so sortiert hat, dass man schnell an der richtigen Stelle nachgucken kann. Ich denke jetzt an sowas wie, und ich bin hier die ganze Zeit im Prüfungsmodus, ich denke jetzt an sowas wie, in der Prüfung werden Sie gefragt, geben Sie mir doch mal ein Beispiel für einen Ring, der im Integritätsbereich ist, aber nicht euklidisch. Dann müssen Sie ja irgendwie sortiert sein mit Ihrer fetten Beispielliste, wo muss ich jetzt hingucken? So, deswegen meine ich, nicht nur eine Liste machen oder ein Mindmap, sondern irgendwie auch strukturieren im Sinne von, was ist für welche Fragen relevant. Und wenn ich dann zum Beispiel komme und frage nach Ringen, wo prim und irreduzibel nicht das gleiche ist, dann können Sie ab dem faktoriellen Ring bis hoch zu Körpern alles auf Ihrer Liste ignorieren, weil völlig klar ist, das ist nicht relevant. Sie müssen schon die etwas komischen Ringe angucken. So, das heißt, wenn Sie das geübt haben, dann geht Ihr Blick auf Ihrer Liste automatisch in Richtung, wo seid ihr, ihr Freaks? Und dann gucken Sie halt da. Ich mag die ja, ne? Ich mag diese Weirdo-Ringe. Ich finde das.
Ja.
Deswegen sammle ich auch über die Jahre immer noch mehr Beispiele und dann, je nachdem wie die Studis drauf sind, finden die das dann auch genauso cool wie ich und die denken sich, oh Gott, nicht schon wieder so ein komischer Ring, wo so komische Sachen passieren. Ne? So Teilringe von C sind super, Matrixringe sind auch super. Mhm. Und wenn Sie aus diesen Kategorien plus vielleicht noch irgendwelche seltsamen Faktorringe, wenn Sie da einen Haufen Beispiele haben, dann sind Sie eigentlich ganz gut versorgt. Von Ihnen kam, glaube ich, am Anfang die Frage. Jetzt haben wir nochmal alles wiederholt. Wir haben nochmal so ein bisschen geguckt, was wissen wir, was für Beispiele kennen wir, wo man die Eigenschaften auseinanderhalten kann. Dann könnten Sie auch jetzt nochmal gezielt in der Vorlesung und den Übungen nachgucken, was haben wir dazu alles schon gemacht. Hat Ihnen das schon ein bisschen weitergeholfen? Hm, möchten Sie dazu jetzt noch nachfragen?
Ja, zwei Fragen hatte ich jetzt noch. Also wie genau wir jetzt hier die Argumentations...
Ich habe die gar nicht ausgeführt, ich habe nur gesagt, dass man in die Richtung jetzt überlegen muss. Ne?
Okay.
Also die Idee wäre jetzt, ich will das jetzt nicht so schnell alles im Kopf machen, aber wenn ich jetzt hier weiterrechnen würde, würde ich sagen, okay, ich schnappe mir mal die 2.
Ja.
Die 2 ist möglicherweise im Ring Z Wurzel 5 wie irreduzibel. Sehe ich jetzt so schnell nicht, aber würde ich mal gucken, ob ich das zeigen kann. Mhm. Wenn ich das zeigen kann, dann habe ich hier jetzt also ein irreduzibles Element und ich sehe das als Teiler hier. Also muss es auch ein Teiler hiervon sein, von diesem Produkt.
Ja.
Aber ich sehe, dass es keinen dieser beiden Faktoren teilt.
Okay.
Also es ist irreduzibel, aber nicht prim.
Okay.
So, das meine ich. Deswegen gucke ich auf solche Zerlegungen, weil ich so Ideen kriege für Elemente, bei denen es sich lohnt, mal zu gucken, sind die vielleicht irreduzibel? Denn wenn ja, dann sind sie irreduzibel, aber nicht prim. Und genauso hier unten. Zwei teilt ja diese beiden Leute auch.
Also da geht es weniger um 6 und 4, sondern eher um die...
Es geht um diese Faktorisierung. Es geht darum, auf 6 und 4 komme ich, weil ich halt geübt bin und weiß, dass ich über solche Produkte von einer Zahl mit ihren komplex Konjugierten auch sowas komme.
Okay.
Das heißt, ich habe quasi In meinem Kopf habe ich mit solchen Sachen angefangen und dann so.
Okay. Ja, dann so macht die irgendwie schon. Also wenn man jetzt weiß, dass es zwei irreduzibel ist, dann macht das Sinn, ja.
Ja, genauso würde ich da vorgehen. Und genauso kann gut sein, dass drei auch irreduzibel ist. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf nachgerechnet hier in dem Ring. Hier in dem sehe ich noch ein paar Sachen, aber da sind noch mehr komische Zerlegungen möglich. Aber gut, das können Sie ja inzwischen auch. Ne? Also nachgucken, ob irgendwas irreduzibel ist. Das ist hier verhältnismäßig einfach, weil man mit konkreten Zahlen rechnen kann. Wenn ich nachgucken möchte, ob zwei irreduzibel ist, muss ich ja nur gucken, ist es 0? Nee. Ist es eine Einheit? Nee. Da muss ich mir vorher überlegen, was die Einheiten sind. Kann ich aber machen. Und dann muss ich ja nur gucken, ob ich zwei noch irgendwie, ob da noch interessante Teiler kommen, außer Einheiten und Assoziierten. Und das ist das Gute an diesem Ring. Ich habe ja konkrete Darstellungen für die Elemente. Das heißt, ich kann die zwei ja einfach hinschreiben als a plus b Wurzel 5i mal c plus d Wurzel 5i und gucken, was kriege ich über die Koeffizienten raus und geht es irgendwie. Und dann merke ich ganz schnell, nee, so richtig viele interessante Möglichkeiten gibt es da nicht. So würde ich das machen.
Muss man auch die, sollte man auch die Einheiten von so bestimmten
Zi
und so?
Definitiv. Also wirklich, man braucht so einen Zoo. In meinem Kopf ist so ein Zoo. Haufenweise verschiedene Ringe, die ich so abgespeichert habe mit den Eigenschaften. Und dann immer mit den Einheiten und auch mit einem Argument, wie ich auf die Einheiten komme. Weil es ja auch nicht in jedem Ring gleich ist. Und dann habe ich in ganz vielen dieser Ringe auch so Sachen abgespeichert wie, ja, hier sind besonders interessante irreduzible Elemente oder hier sind irgendwelche interessanten Zerlegungen, zum Beispiel das. Oder hier, die sind euklidisch und ich kenne auch die Normfunktionen oder so. Das ist alles so abgespeichert irgendwie. Und klar, das baut sich mit der Zeit auf. Und dann gibt es immer Ringe, die man besser kennt und wo man Sachen schneller sieht, weil man in denen schon mehr gearbeitet hat. Das ist ganz normal. Aber da kommt man hin. Und dazu sind ja auch die Übungsaufgaben da, dass man so sammelt.
Genau, also die zweite Frage war noch, warum man jetzt fordert, dass bei Irreduzibilität, dass das Element dann verschieden ist und keine Einheit ist. Weil es wird überlegt, vielleicht bei Null wäre sonst immer irreduzibel.
Ja, genau, und es wäre irgendwie.
Und A wäre dann auch, also wenn A eine Einheit ist, wäre es dann auch immer.
Genau, ansonsten wären halt alle Einheiten hier mit dieser Teilerbedingung, fliegen Einheiten nicht raus. Null ist ein bisschen seltsam, denn Null wird ja von allem geteilt.
Ja.
Das heißt, gleichzeitig diese Eigenschaft zu erfüllen und Null zu sein, geht schon mal nicht. Das ist irgendwie widersprüchlich, deswegen ist es sinnvoll, die direkt rauszunehmen.
Ach so,
ja. Und es gibt noch einen Grund. Null ist halt auch das leere Produkt. Entschuldigung, nein, eins ist das leere Produkt. Null ist die leere Summe.
Ja.
Also immer dann, wenn es darum geht, dass man Elemente irgendwie als irgendwas darstellen kann, dann muss man immer diese Sonderfälle, leere Summe, leeres Produkt mitdenken. Und manchmal ist es einfacher, Null drin zu lassen, zum Beispiel das Nullpolynom oder so, und halt mitzudenken. Aber manchmal ist es auch einfacher, bei der Definition die Sachen sofort rauszuwerfen, damit man nicht in jedem Beweis immer diese ganzen Sonderfälle mitschleppen muss. Das ist nicht überall gleich und es ist auch in historisch in der Mathematik nicht immer überall gleich gelaufen. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, dass 1 eine Primzahl ist. Ich gehöre nicht dazu, aber so, also historisch war es nicht immer klar, ob man die 1 jetzt damit reinnehmen sollte oder nicht. Und ich würde halt sagen, nö, bei mir haben Primzahlen genau 2 verschiedene Teile und 1 erfüllt es nicht. Und das ist dann konsistent mit unserer Definition von Irreduzibilität bzw. von Primelementen. Und das ist für mich mit ein Grund, das so zu machen. Aber Definitionen sind nicht richtig oder falsch. Sondern Definitionen sind Definitionen, das sind Festlegungen. Und man kann sich dann höchstens fragen, ob eine Definition sinnvoll ist oder konsistent mit anderen Sachen oder so.
Okay.
Ja. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Und alle paar Jahre wechsle ich dann mal so ein bisschen meine Philosophie im Sinne von, definiere ich das jetzt nur in Integritätsbereichen oder allgemeiner? Will ich hier noch was einschränken? Will ich da noch was einschränken? Und ich versuche überall, wo es geht, glaube ich, so als Grundphilosophie, im Zweifel etwas allgemeiner.
Okay. Obwohl, hier war das ja, hier war ja nur gefordert, dass R, glaube ich, ein kommutativer Ring.
Kommutativ mit 1, genau. Kommutativ, weil wir da über Teilbarkeit sprechen. 1,
ja.
Weil sonst Einheiten nicht sinnvoll ist, also wirklich minimalistisch.
Ja.
Ne, aber es gibt, wenn man so in die Bücher guckt und gerade jetzt auch als Struge und ich das Algebra-Buch nochmal überarbeitet haben, da haben wir natürlich auch in andere Bücher geguckt und man findet wirklich alles. Also von, die Leute sind sofort sehr viel restriktiver und schließen zum Beispiel auch den Nullring ganz oft aus und so, bis hin zu, die Leute sind restriktiver, aber sagen es nicht. Das heißt, man sieht dann irgendwann die Sätze und dann denkt man sich so, nee, das stimmt nicht. Das stimmt für die und die und die Ringe nicht. Und da muss man aber die Kapitel davor lesen, um irgendwie aus dem Kontext rauszulesen, dass die Leute diese Ausnahmen machen, ohne es explizit zu sagen. Und das hat dann häufig irgendwelche historischen Gründe, warum das so ist. Und deswegen warne ich immer, wenn man in andere Vorlesungen guckt oder in Bücher oder ins Netz, dass man sich den Kontext anschaut, damit man nicht aus Versehen irgendwas benutzt, was so wie es da steht, mit unseren Definitionen halt nicht richtig wäre, sondern brauchen wir mehr Hintergrund. So ist es halt. Das ist wie mit verschiedenen Dialekten oder so. Okay, haben wir dann vielleicht eins ganz gut erledigt? Fällt Ihnen noch was ein dazu? Ja.
Die Primzahldefinition, die man in der Schule kennenlernt, ist quasi eine Primzahl genau zwei Faktoren, oder nicht genau zwei, aber zwei Faktoren hat, oder ja doch nur zwei Faktoren.
Genau,
hat
zwei natürliche eins. Teile, so kenne ich das.
Aber natürliche Teile?
Ja, denn ganzzahlige Teile gibt es ja mehr.
Das war jetzt meine Frage. Mhm. Die
das entspricht mir jetzt dem hier.
Okay.
Also, wenn wir an das denken, was wir so. Ist halt unterschiedlich, weil ich bin ja auch viel älter als Sie. Aber wenn ich mich jetzt daran erinnere, Primzahl hieß immer natürliche Zahl und genau zwei natürliche Teile. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal für mich ordentlich definiert hat, aber das ist, was bei mir hängen geblieben ist. Und natürliche Teile ist wichtig, weil man ja sonst noch, ja, Stichwort Einheit und Assoziierte, ne? Ja. Genau. Aber wir sehen schon, es geht um Teile. Das heißt, wir sind auf dieser Seite, wenn wir Primzahlen definieren. In Wirklichkeit denken wir da an das Konzept von Irreduzibilität. Und daher kommt es ja historisch auch. Historisch ging es ja darum, die Grundbausteine für die Zahlen zu finden und die irgendwie zu beschreiben. Da hat man ja an Zerlegung gedacht und an Teile. Man hat nicht an sowas gedacht wie hier.
Ja.
Ich finde das auch total interessant. Also woher historisch diese Sachen kommen und diese Wörter und wie die ersten Definitionen aussehen.
Ja. Kommt Primzahl von primitiv?
Weiß ich nicht. Müsste ich recherchieren. Und das Wort primitiv hat so viele andere Bedeutungen, auch in anderen Bereichen der Mathematik, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen dran zweifle. Ich glaube, es ist eher so etwas wie primär oder so, also ursprünglich.
Aber ein primitives Polynom ist ja auch.
Nee, es gibt primitive Polynome, die nicht irreduzibel sind. Das heißt, das müssen nicht notwendigerweise Prim-Elemente sein oder irreduzibel.
Okay.
Nee. Und primitiv hat auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel in der Gruppentheorie, dann nochmal eine andere Bedeutung. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Aber ich kann, wenn ich dran denke, kann ich mal nachschauen, ob ich das irgendwie sehe, wie und wo das zum ersten Mal so verwendet wurde. Ja, und vielleicht auch, wo das zum ersten Mal irgendwie so hingeschrieben steht, so, was damit gemeint ist mit dem Wort Primzahl.
Ich wollte nochmal nachfragen zu der, also den Faktor der Ringe, da ist ja prim gleichwertig zu irreduzibel.
Genau.
Und ist das eine genau dann, wenn, also genau dann, wenn wir in einem faktoriellen Ring sind, dann ist das äquivalent oder?
Sehr interessant. Müsste ich kurz drüber nachdenken, weil wir ja nicht geklärt haben, ob es zwischen Integritätsbereichen und faktoriellen Ringen noch irgendwelche interessanten Zwischenstufen gibt. So, also man könnte jetzt hingehen, Moment, würde ich das machen? Ich würde jetzt hingehen und würde sagen, ein Ring heißt PI gleichwertig, im Sinne von Prim und Irreduzibel sind gleichwertig. Genau dann, wenn für diesen Ring gilt, also wenn es Integritätsbereich ist, klar, und wenn gilt, dass ein Element genau dann Prim ist, wenn es Irreduzibel ist. Und dann könnte ich natürlich hingehen und könnte versuchen zu beweisen, dass solche Ringe immer faktoriell sind. So, und dann, wenn es gelingt, dann haben wir da so eine Gleichwertigkeit, aber würde ich jetzt nicht sofort bei der Hand für ins Feuer geben.
Okay, also erst so eine.
Kenne ich diese komischen Ringe nicht gut.
Der Beweis war.
Der Beweis war nein.
Okay.
Ja, darüber weiß man auch nicht.
Ich hatte gerade letztens bei so einer Übungsserie, hatte ich auch mal, wollte ich den Nullring als Integritätsring nehmen. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt und stand auch da, dass es dass Integritätsbereiche immer von Nullring verschieden sind.
Genau, andere Leute sagen das halt auch, ich nicht. Okay, bei mir ist der Nullring ein Integritätsbereich.
Okay.
Bei mir ist der Nullring auch faktoriell. Ist halt nicht viel zu zeigen, wenn da nur Null ist.
Okay.
Genau, da geht es nämlich los, ne?
Ja.
Andere Skripte, andere Vorlesungen, andere Bücher, andere Auffassung. Und ich hatte da mit meinem Co-Autor für das Buch auch Diskussionen, wo wollen wir den Nullring dabei haben und wo nicht. Mir ist es total gut, dass Sie an der Stelle aufpassen und sowas mitschneiden, das ist richtig. Denn es ist ja nicht das eine besser oder richtiger als das andere, es sind ja einfach nur verschiedene Auffassungen. So. Ja, Vitamine sind wichtig. Ich wische mal ein bisschen. Wir reden über Patientenkörper. Wir können uns doch noch mal kurz klar machen, wie diese wesentlichen Ideen, die wir da waschen, aussehen würden, wenn wir ganz konkret mit dem Ring-Z starten. Einfach nur, um uns noch mal so zu erinnern, was da eigentlich passiert ist. Was halten Sie davon? Ist das ein guter Einstieg in das Thema?
Ja.
Mal gucken. Also, das heißt, unser Arbeitsauftrag ist jetzt, bastle einen Körper zu Kuh, der Folgendes kann, also gesucht, Körper K zu Z, so, das gilt, Z soll da im Prinzip drin liegen, na gut, richtig drin liegen geht vielleicht nicht, aber eine Kopie von Z soll drin liegen, also es existiert ein Ring, Monomorphismus Alpha von Z nach K. Ringmonomorphismus heißt ja, dass wir eine induktive Abbildung haben von Z da rein und es verträgt sich mit den Ringeigenschaften. Das ist also quasi so, als hätten wir eine Kopie von Z im Körper K. Und dann war die Idee beim Prozentenkörper, dass dieser Körper, den wir da basteln, gerade groß genug ist, damit wir das, was man im Ring eventuell nicht machen kann, also zum Beispiel multiplikative Inverse finden und damit rumrechnen und bei Gleichungen gewisse Umformungen machen und sowas, das soll gehen, aber auch nur gerade so. Der Körper soll quasi so klein wie möglich sein, damit das geht. Wir sind also hier, wenn wir jetzt an den Schulstoff denken, im Bereich der Zahlbereichserweiterung. In der Schule kann man ja auch super diese ganzen Zahlbereichserweiterungen dadurch motivieren, dass man sich irgendwelche Gleichungen anguckt und immer schaut, kann ich die lösen? So, und wenn ich jetzt sowas habe wie x minus 2 gleich 0, dann kann ich das in z lösen, super, x gleich 2 funktioniert. Wenn ich habe x plus 2 gleich 0, dann kann ich das auch in z lösen, ich brauche aber schon eine negative Zahl. Und wenn ich dann auf einmal sowas habe wie 2 mal x plus 1 gleich 0, dann kriege ich das Ganze zeitlich nicht mehr hin, also brauche ich eine Zahlbereichserweiterung. Ich brauche auf einmal, wenn ich solche Gleichungen lösen will, mehr Zahlen als die, die ich in z zur Verfügung habe. Und wenn ich dann noch weitergehe zu sowas wie x Quadrat minus 2, gleich 0 oder wahre x² plus 1 gleich 0 oder so. Jedes Mal brauche ich mehr Zahlen. Jedes Mal reicht das, was ich vorher hatte, nicht aus. Und ich versuche jetzt einzufangen, dass der Körper möglichst klein sein soll, indem ich Folgendes tue. Für alle x aus k existieren Ringelemente a und b, jetzt aus z, also ganze Zahlen, so, dass ich dieses Körperelement mithilfe der Ringelemente schreiben kann, und zwar so, dass das Körperelement das eine Ringelement ist, mal das Inverse vom anderen. Aber die Elemente von Z liegen ja nicht unbedingt selber im K drin, das heißt, ich muss sie vorher abbilden. Das heißt, A hoch Alpha mal B hoch Alpha minus 1 soll X sein. So, das will ich. Ich will so einen Körper finden mit einer Kopie von Z drin. Und ich will die Elemente des Körpers mit Hilfe ganzer Zahlen so darstellen können. Und unsere Idee war, ich male jetzt mal hier, was quasi am Ende rauskommt, und dann entwickeln wir das gleich nochmal kurz zusammen. Die Idee war, dass wir jetzt an Brüche denken, also an Q. Und dann haben wir zum Beispiel sowas wie das Drittel. Und dann wäre jetzt die Idee, na gut, wie muss ich zwei Drittel schreiben, damit das so ähnlich aussieht wie das da? Naja, dann muss ich das irgendwie schreiben als 2 mal 3 minus 1. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwas mal das Inverse von irgendwas. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich hier die 2 stehen und die 3. Und merke jetzt, ach so, stimmt. Ich denke ja jetzt, dass ganze Zahlen rationale Zahlen sind. Das heißt, ich brauche diese Abbildung Alpha nicht, sondern die ganzen Zahlen liegen in Q drin und ich kann einfach diese ganzen Zahlen nehmen und die in Q, so wie das hier steht, verknüpfen. Die eine Zahl mal das Inverse der anderen. Und das heißt, es ist der Spezialfall, dass diese Abbildung Alpha die identische Abbildung ist. Da sind wir jetzt noch nicht ganz, sondern das ist quasi die Idee, die wir haben, wenn wir an Q denken. Und wenn wir denken, dass die ganzen Zahlen wirklich in Q drin liegen, dann geht das so. Das heißt, Alpha wäre die identische Abbildung. Und jetzt müssen wir aber irgendwie verarzten, dass 2/3, wenn ich das jetzt wirklich als Bruch verstehe, also als einen Ausdruck, der eine gewisse Zahl auf dem Zahlenstrahl symbolisiert, dann denke ich ja an die gleiche Zahl, wenn ich 4/6 gegen schreibe. Oder minus 2 minus 3/3. Ich denke immer an die gleiche Zahl auf dem Zahlenstrahl, auch wenn das unterschiedlich aussieht. Und wie kriegen wir das hin? Also wie schafft man es, das jetzt noch irgendwie mit einzubeziehen? So, und jetzt springe ich zum Anfang, warum wir die Konstruktion so begonnen haben. Wir haben die Konstruktion so begonnen, dass wir uns Paare angeschaut haben von, ich bleibe jetzt bei Z, also von ganzen Zahlen, A, B, A ist aus Z, B ist aus Z und B ist nicht mehr. Und diese Pärchen in meiner Vorstellung sollen dann später sowas Ähnliches werden wie diese Darstellung als Bruch. Und bei einem Bruch steht ja ein Nenner auch niemals 0. Deswegen schließe ich da jetzt bei den Pärchen bei der zweiten Komponente die 0 schon mal aus. So, dahin denke ich jetzt gerade. Und dann kann ich damit irgendwie rumrechnen. Und jetzt will ich ja überlegen, wie kann ich mit diesen Pärchen ausdrücken, dass hier bei diesen Brüchen verschiedene solche Ausdrücke die gleiche Zahl meinen auf dem Zahlenstrahl. Na, und in der Pärchenschreibweise wäre das halt, dass das Pärchen 2,3 die gleiche Zahl bedeutet wie das Pärchen 4,6 oder minus 2, minus 3. Das muss ich jetzt aber irgendwie ausdrücken. Und ich kann ja jetzt schlecht in allen Beispielen sagen, ja, das soll immer die gleiche Zahl bedeuten. Also muss ich das irgendwie formal fassen. Und wenn wir jetzt an Brüche denken, dann können wir sagen, okay, hier haben wir halt erweitert mit 2. Hier haben wir oben und unten mit minus 1 multipliziert. Das heißt, da gibt es irgendwie so eine Beziehung, wie man von dem einen Bruch zum anderen kommt. Das funktioniert aber nur, weil wir konkrete Zahlen haben und weil wir da so eine Vorstellung haben, wie wir damit rechnen. Wenn der Ring jetzt nicht der Ring der ganzen Zahlen wäre, dann wäre vielleicht erstmal nicht so klar, wie das funktionieren würde. Aber man könnte trotzdem diese Pärchen bilden. Man könnte sich überlegen, wann man will, dass man zwei Pärchen quasi als gleich behandelt. Und so kommen wir zu dieser Relation. Und die Relation war ja einfach, zwei Pärchen stehen in Relation, wenn der erste Eintrag vom ersten mal den zweiten Eintrag vom zweiten das gleiche ist wie das Produkt der anderen beiden Einträge. Und dann vergleicht man das mit den Brüchen und sieht, ach so, das ist genau das, dass der Bruch die gleiche Zahl repräsentiert. Das heißt, dann haben wir jetzt AB ist in Relation zu CD. Genau dann, wenn es A mal D vielleicht B mal C ist. Äquivalenzrelation, Äquivalenzklassen, bla bla bla. Dann haben wir jetzt die Klassen. A, B, quer. Und das schreibe ich nur deshalb so, weil der Ring allgemein ist und weil ich nicht die ganze Zeit so tun will, als ob wir mit Brüchen rechnen. Denn der Kontext ist ja abstrakter. Aber die Übertragung hier nach drüben ist natürlich, dass wir dann 2,3 quer als 2/3 schreiben später, wenn wir an Q denken. Und genauso kann man auf die Rechenregeln kommen. Die Rechenregeln Kringel plus und Kringel sind inspiriert davon, was man in Q mit Brüchen macht. Und da muss man im Prinzip einfach nur alles nachrechnen. Wohldefiniertheit, also Unabhängigkeit von den Repräsentanten. Alles, was man halt so braucht. Und dann kommt da wirklich ein Körper raus. Der Körper besteht aus solchen Klassen. Und dann ist jetzt einfach nur noch die Idee, wie kriegt man jetzt so eine Abbildung Alpha hin und wie schreibt man dann wirklich die Elemente in dieser Form. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wenn man die Idee von Quotientenkörpern verstehen möchte mit unseren Mitteln, dann spielt aus meiner Sicht zweierlei eine Rolle. Erstens, Wo wollen wir damit hin? Das habe ich am Anfang versucht zu begründen, Zahlbereichserweiterung, aber eben möglichst wenig mit dazu nehmen, gerade nur so, dass es ein Körper wird. Und der zweite Gesichtspunkt wäre, wie macht man jetzt das Setup so, dass wir inspiriert sind von dem, was wir wissen, zum Beispiel über ZQ, aber es trotzdem alles abstrakt mit Integritätsbereichen funktioniert, die nicht der Nullring sind. Das heißt, ich sollte jetzt keine Tricks oder Rechenregeln benutzen, die nur in Z funktionieren. Und das haben wir gemacht. Und daher kommt dieses ganze Setup. Das ist die Quintessenz. Und hier ist, wenn Sie wollen, eine Möglichkeit zu probieren, ob Sie verstanden haben, was da passiert. Denn hier ist noch ein Ring, der im Integritätsbereich ist und nicht der Nullring, ZI. Das ist ein wunderschöner Ring, bei dem man ja mal versuchen könnte, auch so eine Konstruktion zu machen und mal zu gucken, ob man versteht, was für ein Körper da rauskommt als Kurzzeichenkörper. Also, was ist ein Kurzzeichenkörper davon? Und man kann, wenn man, also man kann einfach der Konstruktion folgen, dann kommt da irgendwas raus. Aber man kann natürlich auch wieder diese andere Perspektive einnehmen und sich überlegen, wie viel größer muss ich das jetzt machen, was für Elemente muss ich mit dazu nehmen, damit ich alle Rechnungen machen kann, die man in einem Körper eben machen kann. Und es soll halt möglichst wenig dazu kommen. Das heißt, man könnte auch erstmal aus der Richtung gucken, habe ich eine Idee, wie der Körper aussehen könnte, und dann macht man die ganze Konstruktion. Aber es geht auch, wenn man die einfach nur blind macht. Man kann einfach dem Rezept aus der Vorlesung folgen. Geht auch.
Wäre das dann cool?
Weiß nicht. Also weiß schon, aber will ich nicht sagen.
Okay.
Macht mir nicht so viel Spaß, wenn ich das jetzt verrate.
Okay, ja, dann probiere ich das mal aus.
Hat das denn ein bisschen geholfen bei dieser Frage, was soll das, was ist da eigentlich die wesentliche Idee?
Mhm. Also ich finde sowieso das Beispiel schon mit ganzen Zahlen auf Erweiterung zu Q fand ich schon ganz gut. Und ich habe dann auch überlegt, wie funktioniert das, weil die komplexen Zahlen sind ja auch eine Körpererweiterung von den reellen Zahlen. Und man findet ja in den komplexen Zahlen Teilkörper, der quasi R repräsentiert.
Mhm. Genau, aber es ist natürlich eine interessante Frage, ob C der Prozentenkörper zu irgendwas ist und wenn ja, wozu? Denn in C wird halt auch sowas rum wie Pi und E und
ja.
Gedöns.
Ja, aber kann man das dann anhand dieses Beweises oder dieses Satzes dann so rekonstruieren?
Das ist halt die Frage. Man müsste halt einen Kandidaten haben für den Ring, mit dem man anfängt und müsste dann gucken, funktioniert alles und klappt das mit dieser Nachstellung. Ja. Und es gibt komplexe Zahlen, bei denen ich denken würde, da hat man dann keine Idee, wie man das macht. Das heißt, da sind die komplexen Zahlen ganz oft einfach zu groß, zu weit weg.
Wo ich gerade überlegt, also eigentlich ist ja R schon ein Körper. Also
genau, von R zu C das zu machen, ist nicht so sinnvoll. So, ein Quotientenkörper, wie soll ich das erklären? Ich komme tatsächlich meistens aus der Ecke der Zahlbereichserweiterung, beziehungsweise manchmal muss ich überlegen, wo ich das in anderen Kontexten verwende. Manchmal möchte man Argumente machen oder vielleicht Teile einer Theorie verwenden, wo man Körper braucht. Also wo in den Voraussetzungen für irgendwelche Resultate steht, dass man irgendwas mit dem Körper macht. Oder wir sehen das ja in unserer Vorlesung auch, in der Algebra 1, wenn wir mit Polynomen arbeiten. Manchmal ist es angenehmer, mit einem Polynom über einen Körper zu arbeiten, weil man weiß, dass der euklidisch ist und da hat man einfach mehr Material zur Verfügung. Und dann kann es total sinnvoll sein, wenn ich eigentlich über einen Ring arbeite, den zu vergrößern zum Prozentenkörper, da dann Dinge zu tun, einfach auszunutzen, dass ich einen Körper habe und dann zu gucken, was von dieser Information ich wieder zurückziehen kann in mein ursprüngliches Ding. Und wenn dann der Körper zu weit weg ist, dann klappt das mit dem Zurückziehen nicht mehr. Das heißt, ich kann natürlich alle Argumente für ganzzahlige Polynome in Rx oder Cx machen. Aber der Abstand ist zu groß, da geht zu viel flöten, die sind zu weit weg und zu anders. Ich kriege die Information nicht sinnvoll zurückgezogen auf den Ring.
Kann man nicht übrigens sagen, dass jetzt 10% Körper von der reellen Zahl unbedingt ist, oder?
Ich sehe nicht wie. Ja. Ich sehe nicht, was dieses Alpha wäre und wie so eine Darstellung funktionieren würde. Man braucht ja nur das. Man muss ja nicht die ganze Konstruktion machen. Sie können mir auch einfach so eine Abbildung sagen, mit der das geht. Aber ich sehe gerade keinen.
Ja, dass man aber vielleicht reelle Zahlen auf Punkte, also auf dem Tupel abbildet, aber das ist halt die Frage.
Ja, wie stellen Sie die komplexe Zahl i da als reelle Zahl mal das Inverse an der Zahl? So ähnlich wäre es ja. Ich sehe gerade nicht, wie das geht. So, na, aber vielleicht sehe ich es wohl nicht. Ich sage jetzt absichtlich, ich sage nicht sofort, dass es nicht geht, auch wenn ich davon überzeugt bin, weil ich gerade wirklich nicht sehe, wie es funktionieren sollte. Aber erstmal ist ja, wenn wir mathematisch denken und offen denken, die Frage, finden wir so eine Abbildung? Und ich habe jetzt gerade argumentiert, dass die identische Abbildung es nicht tut, aber vielleicht gibt es eine andere. Es gibt ja noch mehr Kopien von R in C. Ja, 2 von 3. Und wir haben, oh, wir sind über eine Stunde dabei, das gibt's ja nicht. Und Sie haben tatsächlich noch Energie? Noch ein bisschen? Gedopt von Mandarinen. Ja, dann reden wir ein bisschen über Wörter. Wer möchte denn, dass ich mit Gruppenwirkung und Operationen und sowas anfange? Wer findet das gut? Okay, damit nicken jetzt mehrere Leute. Alles klar. Ich sag mal, wie es in meinem Kopf ist. In meinem Kopf gibt es, wenn ich an Gruppenwirkungen denke, die total streng mathematische Perspektive und dann sage ich, eine Gruppenwirkung ist ein Homomorphismus von einer Gruppe in die symmetrische Gruppe auf irgendeiner Menge und dann müssen wir mich einschreiben. Das ist ganz streng mathematisch. Wenn ich wissen will, ob irgendwas eine Gruppenwirkung ist, muss ich da irgendwas nachprüfen. Das ist ganz konkret. Und dann gibt es aber so etwas Intuitives. Dieses Intuitive sagt eher, na, da ist halt eine Gruppe und da ist eine Menge. Und die Gruppenelemente machen was Interessantes auf der Menge und es ist kompatibel mit allem, was da so rumläuft. So, das ist die Intuition. Und woher das kommt, ist einfach, dass in den Anwendungen, quer durch die Mathematik, man ständig sowas sieht. Wenn Sie an Ihre lineare Algebra denken, da hatten Sie Vektorräume und Sie hatten dann Abbildungen dieser Vektorräume in sich selbst, k-lineare Abbildung oder wie hieß es vielleicht, oder Vektorraumhomomorphismus oder so, aber es waren auf jeden Fall strukturerhaltende Abbildungen dieser Vektorräume in sich selbst. Wenn Sie dann auch noch bijektiv sind, dann sind das Vektorraumautomorphismen und die bilden eine Gruppe. Das heißt, da läuft automatisch eine Gruppe rum. Und diese Gruppe kann ich abstrakt in Abbildung irgendwie mir vorstellen und kann in meine Abbildungsvorschrift hinschreiben oder erklären, was die auf einer Basis macht oder so, wie auch immer. Oder ich denke in Matrizen, wenn der Vektorraum endlich dimensional ist. Das heißt, dass da automatisch irgendwelche Gruppen rumlaufen, bei denen man von den Gruppenelementen sagen kann, was sie auf dem Vektorraum machen. Und immer dann, wenn man sowas sieht, dann ist da eigentlich eine Gruppenwirkung und man muss sie nur hinschreiben. So. Das heißt also, ich könnte jetzt sagen, eine Gruppenwirkung ist die Formalisierung der Tatsache, dass Gruppenelemente auf einer Menge Permutationen bewirken. Und es könnten dann zum Beispiel Matrizen sein. So, sagen wir mal, wir haben reellwertige 2×2-Matrizen. Die sollen invertierbar sein, das ist dieses GL. Das ist eine Gruppe. Eine Matrizengruppe zusammen mit der Multiplikation von Matrizen. So. Und wenn ich jetzt sagen möchte, diese Gruppe wirkt oder operiert auf einem Vektorraum, also hier zum Beispiel R Quadrat, dann muss ich sagen, was ich damit meine. Intuitiv sehen wir vielleicht, ja klar, jede Matrix macht halt so Vektorraumautomorphismus und ich kann auch erklären, wie das funktioniert. Da muss ich mir eine Basis entscheiden, bla bla bla. Aber abstrakt möchte ich ja vielleicht sagen, was es jetzt genau heißt. Und dann würde ich einen Homomorphismus hinschreiben. Ich würde jedem Element hier, also jeder Matrix, einen Automorphismus dieses Vektorraums zuweisen. Ganz konkret, für jede Matrix sage ich, was für einen Vektorraumautomorphismus diese Matrix machen soll. Das heißt, ich kriege eine Abbildungsvorschrift. Jedem Gruppenelement, jeder Matrix, wird ein Automorphismus zugewiesen. Und die Operationseigenschaften, ob 1 und ob 2, sagen Folgendes. Die sagen, dass die Einheitsmatrix wie die identische Abbildung wirkt, total sinnvoll, und dass wenn ich zwei Matrizen verknüpfe, also multipliziere, dass dann die gleiche Wirkung entsteht, als wenn ich nacheinander jeweils erst mit der ersten und dann mit der zweiten Matrix was mache. Was auch Sinn ergibt. Ne? Ich feiere das immer in meiner linearen Algebra. Die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen entspricht der Multiplikation von Ableitungsmatrizen. Und formal sagen wir dann also, eine Gruppe operiert auf einer Menge, genau dann, wenn jedes Gruppenelement eine Permutation macht und wenn das verträglich ist mit der inneren Operation der Gruppe. Ich kann aber auch sagen, eine Gruppe wirkt auf einer Menge. Also ob ich sage, wirkt oder operiert, ist egal. Wichtig ist nur, jedem Gruppenelement kann ich eine Permutation der Menge zuweisen und es verträgt sich mit der inneren Operation der Gruppe. Nur das muss ich nachprüfen. Dafür muss ich aber irgendwie sagen, was die Gruppenelemente tun. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel nachprüfen möchte, dass diese Gruppe auf diesem Vektorraum wirkt oder operiert, dann muss ich für jede Matrix erklären, was die denn für eine Abbildung von V nach V machen soll. Das muss ich mir einmal überlegen. Und dementsprechend gehört zu so einer Gruppenwirkung immer so ein ganzer Kosmos. Man muss immer so ganz viel drumherum erklären. Anderes Beispiel, ich nehme die symmetrische Gruppe, sind 4, und ich nehme R4 und nehme eine Basis mit 4 Elementen und sage dann, ja gut, die Sym4 operiert auf diesem Vektorraum R4 und jetzt muss ich halt sagen, wie, das heißt, ich muss für jedes Element von Sym4 erklären, was es macht und dann sage ich einfach, naja, jede Permutation hier vertauscht ja irgendwie die Zahlen 1 bis 4. Ich nehme also eine Basis, nummeriere die Vektoren durch mit B1 bis B4 und dann sollen die Permutationen halt die Basisvektoren permutieren, so wie die Indizes das sagen. Das ist einfach nur eine Vorschrift erstmal. Das heißt, jedes Element aus der Sym4 macht jetzt auf dem Vektorraum irgendwas, aber ich muss noch nachrechnen, ob das wirklich eine Gruppenwirkung ist. Das heißt, ich muss nachrechnen, ob wirklich all diese Elemente da drüben Permutationen sind und ob sich das mit der inneren Verknüpfung der Gruppe verträgt. Aber dann könnte ich halt sagen, Sym4 operiert auf R4 oder wirkt auf R4. Ja, so haben wir das in der Vorlesung gemacht. Und es geht, wie gesagt, auch noch formaler und noch abstrakter. Aber ich wollte gerne in der Sprachregelung irgendwie deutlich machen, dass zu so einer Gruppenwirkung eine Gruppe gehört, also die mit den Elementen, die irgendwas machen, und eine Menge, auf der irgendwas gemacht wird. Und das fand ich so ein bisschen schöner sprachlich und ein bisschen einleuchtender, als wenn ich angefangen hätte mit, eine Gruppenwirkung ist ein Homomorphismus, und dann hätte ich geschrieben hätte, von wo nach wo und bla bla bla. Aber man kann das so machen. Und wenn Sie das einmal genau sehen wollen, dann ist es kein Problem, muss ich nur wissen, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich wirklich einmal diese verschiedenen Definitionen gegenüberstelle und genau erkläre, wie man hin und her kommt. So kann ich auch ein Beispiel machen, wenn Sie das wollen.
Auf welche Menge wird jetzt bei dem zweiten Beispiel operiert?
Auf R4.
Ja, weil man nimmt ja eigentlich irgendwie die Basen.
Lineare Fortsetzung.
Vertauscht man die.
Lineare Fortsetzung. Das heißt, wenn ich hier ein Gruppenelement habe, zum Beispiel den Zyklus 1, 2, 3, dann weise ich dem jetzt eine Abbildung zu. Ich bilde also jetzt ab. Das Bild wird eine Abbildung von R4 nach R4. Wenn ich sage, wie eine Basis abgebildet wird, dann weiß ich, wie alle Vektoren abgebildet werden. Das heißt, ich schreibe nur vor, was mit den Basisvektoren passiert und mache dann lineare Fortsetzung. Also lineare Fortsetzung der Abbildung, die B1 auf B2 abbildet, B2 auf B3, B3 auf B1, B4 bleibt fest. Das heißt, dass der Vektor 1, 0, 0, 0 zum Beispiel auf 0, 1, 0, 0 geht.
Okay.
Noch einfacher, als wenn ich das als Abbildungsmatrix hinschreibe. In meiner Notation, ich denke halt, also bei mir kommt die Abbildung ja von rechts, deswegen habe ich in den Zeilen die Koeffizienten für die Bilder stehen, dann wäre die Abbildungsmatrix für diese Basis, die zu diesem Gruppenelement gehört, diese. Ich könnte also sagen, die Gruppenwirkung funktioniert so, dass jede Permutation wirkt, wie die Abbildung mit Abbildungsmatrix bleibt. Und dann schreibe ich halt hin, wie aus der Permutation die Matrix wird. Und hier kann man es auch direkt sehen. Ne? Hier werden einfach die ersten drei Zeilen so vertauscht, wie die Permutation das sagt. Das ist genau der Witz. Ja. Wenn Sie das wollen, ich muss wirklich nur wissen, dann mache ich den Podcast weiter. Dann mache ich einmal, hier ist die Sprachregelung aus der Vorlesung und hier ist noch eine noch formalere, noch abstraktere Sprachregelung mit einem Homomorphismus und wir gucken einmal, wenn wir herkommen. Ist jetzt ein bisschen klarer, was gemeint ist mit Gruppenwirkung, Gruppenoperation? Das ist quasi ein Wort, das so eine Art Methodenbox beschreibt. Also wenn ich höre Gruppenoperation, dann denke ich an die Definition, aber ich denke halt auch, da ist eine Menge, da ist eine Gruppe und da passiert jetzt was und ich kann Informationen hin und her schieben. Das ist das, woran ich denke. Also quasi so ein Methodenwerkzeugkasten.
Aber auf normaler Ebene stehen da ja schon viele Sachen, die man beweisen müsste.
Ja, genau. Denn in der Definition steht ja, dass jedes Gruppenelement eine Permutation der Menge bewirken soll. Das heißt, ich muss bei jeder dieser Abbildungen nachprüfen, dass es eine Permutation ist. Mhm. Sprich, von Omega nach Omega und bijektiv. Und da muss ich ja noch ob 1 und ob 2 nachprüfen. Ja. Aber auch da, ne? Wenn ich jetzt die Podcast-Folge mache, dann kann ich ja in der kurzen, abstrakten Formulierung auch darauf hinweisen, warum man da genau die gleichen Sachen nachprüfen muss, wie in der Definition aus unserer Vorlesung. Es sieht nur anders aus. Aber am Ende prüft man immer dasselbe. Und auch treue Operationen bedeutet immer das Gleiche. Bei uns haben wir halt, weil wir das so mit Wörtern gemacht haben, da haben wir halt gesagt, treu heißt, dass das Einzelelement der Gruppe das einzige ist, was die identische Abbildung bewirkt. Alle anderen Gruppenelemente müssen was Interessantes machen. Wenn ich jetzt in dieser sehr formalen Schreibweise bin, wo Gruppenwirkung ein Homomorphismus ist, dann muss ich ja auch definieren, was treu heißt. Und dann bedeutet treu, dass bei diesem Homomorphismus der Kern nur aus dem Einzelelement der Gruppe besteht, dass also der Homomorphismus injektiv ist. Ich beweise Ihnen das alles mit Podcast.
Dass man ein Gruppenelement auf die Abbildung zuordnet, und das muss injektiv sein, dieser. Weil wir hatten auch überlegt, weil jedes Gruppenelement wirkt ja eine Permutation, die ist immer bijektiv.
Genau.
Aber Injektivität ist ja gemeint, dass man diese Abbildung, die ein Gruppenelement auf ganz die genau. Abbildung so.
Ganz genau. Und es gibt Beispiele für Wirkungen, die nicht treu sind. Es kann halt passieren, dass die Gruppe riesig ist und dass da ganz viele Gruppenelemente immer einfach dasselbe machen. Ja. Man kann ja sagen, warum nicht? Und das wäre dann ein Fall für eine nicht treue Wirkung. Treu heißt, also man kann sich treu philosophisch auch anders vorstellen. Treu bedeutet, die verschiedenen Gruppenelemente wirken unterschiedlich. Es machen nicht zufällig zwei verschiedene Gruppenelemente dasselbe.
Da gab es auf der Übungsserie jetzt dieses Beispiel.
Mit den Matrizen. Ja. Das ist so schön.
Ich dachte, das wäre immer treu, aber dann Imke um die Ecke und hat gesagt, nee, das ist spezial für mich.
Ja, genau. Und das ist halt eines der ersten Beispiele, die man auch machen kann, ohne viel Vorwissen. Da braucht man nur die Linear Algebra, ja. Um einmal zu sehen, so wie eine nicht treue Wirkung aussehen kann.
Ja. Ich will nur kurz unterbrechen und sagen, dass wir jetzt schon gehen würden, weil es jetzt doch viel geworden ist.
Ja, kann ich verstehen. Langer Tag.
Genau.
Ja. Ja. Aber wir haben ja auch die drei,
wir haben ja
Wörter, machen wir noch.
Ja.
Die Aufnahme läuft weiter.
Ja.
Und ich mache eine Podcast-Folge zum Thema Gruppenwirkung.
Ja.
Gut, noch mehr Wörter. Wollen wir noch mehr Wörter sprechen? Oder wollen Sie einfach alle aufbrechen und wir beide machen noch unser kleines Special?
Ja,
okay. Dann warte ich jetzt ganz kurz.
Danke für die Fragestunde.
Ja, gerne. Total gerne. Wir sehen uns nächste Woche.
Ja,
bis
dahin.
Bis dahin. Schönen Abend.
Ciao. Tschüss.
Okay, haben wir noch mehr Wörter, bei denen wir irgendwas klären wollen? Zum Beispiel sowas wie vertauschen, vertauschbar oder so? Ist da noch irgendwo Fragen? Oder gab es da mal Kontexte vielleicht in der Vorlesung, wo ich Wörter benutzt habe und nicht sofort klar war, was gemeint ist?
Ich glaube, zwei Begriffe sind auch geklärt.
Gut. Okay, wenn dir noch was einfällt, können Sie das ja auch noch nachliefern. Ich habe auf meinem inneren Spickzettel, dass ich eine Podcast-Folge zur Gruppenwirkung mache. Und dann könnten wir jetzt noch unsere Kenntnis-Special-Frage machen. Also die Frage, wie man erkennen kann, ob eine ganze Zahl irreduzibel ist in einem anderen Ring, also in einem Ring, der die ganzen Zahlen echt als Teilring enthält. Und hier stehen ja so ein paar. Wir können ja auch mal in den verschiedenen Ringen uns Argumente angucken, wie man das da machen kann. Haben Sie konkret was vor Augen?
Also ich hatte, Sie hatten hier ein Beispiel gehabt, das war, glaube ich, Zahl 5, die ganze Zahl 5. Und die hatten Sie in den ganzen Gaußschen Zahlen dargestellt. Und ich hatte das jetzt schon mal an mehreren Beispielen gesehen, dass es dann sozusagen, es wurde nicht viel erklärt, einfach gezeigt, okay, das kann man so und so zerlegen. Ich glaube, es war...
Bei 5 weiß ich, wie es geht. Ja.
Genau, 1 plus 2i, genau. Dann ist
ja, das ist jetzt in dem Ring, in 2i.
Genau,
ja.
Und dann... Klar, man kann es probieren und rumprobieren und das ist in dem Fall wahrscheinlich ein Standardbeispiel. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie 15 hätte oder ne, 15 ist jetzt keine Primzahl, aber...
Okay, Sie wollen also schon auf Primzahlen schauen.
Genau,
Sie wollen bei
genau.
Primzahlen gucken, ob die in den anderen Ringen zerlegt werden.
Genau.
Okay. Kennen Sie denn die Klassifikation irreduzibler Elemente von ZI?
Also ich weiß, wie ein Element aussieht in ZI, aber Events...
Wir haben da so einen Satz, also im Buch und auch in meiner Algebra-Vorlesung, wenn ich die lese, kommt immer so ein Satz, wo wir die irreduziblen Elemente von ZI klassifizieren. Und das ist eine gute erste Orientierung, wenn Sie mit der Frage kommen, die Sie jetzt gerade gestellt haben. Im Buch ist es bestimmt im Kapitel 9 und dann irgendwie Satz 9, 4, 9, 5, irgendwie sowas.
So, ne?
Ja, okay. Jedenfalls jetzt so in der neuen Version. Ich weiß nicht, wie es in der letzten Auflage davor war, aber es ist beim Thema Lösbarkeit von Gleichungen.
Ja, 9,5, da bin ich noch nicht so weit, aber ja, es wäre dann Satz 9,5.
Das beantwortet nämlich Ihre Frage. Da steht genau drin, wie die verschiedenen Primzahlen sich verhalten. 2 ist ein Sonderfall, 2 zerfällt in ZI, 2 kann ich schreiben als 1 plus i mal 1 minus i. Dann gibt es die Primzahlen, sowas wie 3 und 7 und 11 und so, also die Primzahlen, die beim Teilen durch 3 nur das 4 lassen, die bleiben in ZI irreduzibel, die kann ich da nicht weiter zerlegen. Da sind die einzigen Teiler assoziiert in einer. Und dann gibt es die anderen Primzahlen, nämlich solche wie die 5, die haben beim Teilen durch 4 den Rest 1 und bei denen kann ich immer eine interessante Zerlegung finden und zwar auch immer auf diese Art, wie das hier steht. So, und wenn Sie jetzt noch Intuition haben wollen, wie man auf diese Zerlegung kommt, die kann ich Ihnen auch geben. Ja, okay. Dann geben Sie mir mal eine andere Primzahl, die in diese Kategorie fällt, wo wir überhaupt nach einer Zerlegung suchen.
Also wo wir sozusagen Rest 4 haben, oder? Nee. Genau, doch, p minus 1 durch 4 Teiler.
Ja.
So 1.
Ja.
9.
Keine Primzahl.
Stimmt, 3 mal 3, ja.
Okay.
Nehmen
wir an, ich habe keine Ahnung. Dann mache ich Folgendes. Die Norm von 17 ist 17 Quadrat. Ne? Imaginärteil ist ja 0, also habe ich nur Realteil zum Quadrat. Wenn ich mir einen Teiler von 17 angucke, ich suche jetzt nach Faktorisierung, das heißt, ich suche nach Teilern. Ich möchte quasi 17 schreiben als Alpha mal Beta und Alpha und Beta sind ganze Gaußschenzahlen. Nach sowas suche ich ja. Die Norm von Alpha und die Norm von Beta teilt die Norm von 17. Das steht auch in Kapitel 9. Ja. Das heißt, ich suche jetzt nach ganzzahligen Teilern von 17 Quadrat. Und der Witz ist, dass 17 Quadrat eine Potenz einer Primzahl ist. Da kenne ich die Teiler. Die einzigen natürlichen Teiler sind 1, 17 und 17 Quadrat. Das heißt, ich suche jetzt bei Alpha und Beta nach Zahlen, deren Norm 1, 17 oder 17 Quadrat ist. Norm 1 würde bedeuten, dass es eine Einheit ist. Das ist langweilig. Norm 17 Quadrat würde bedeuten, dass das andere eine Einheit ist. Das ist auch langweilig. Das heißt, wenn ich interessante Teiler finden will, so wie hier, dann suche ich jetzt nach Alpha und Beta mit Norm 17. Also gesucht ist Norm Alpha gleich 17. Und dann schreibe ich Alpha mal so, dass ich sehe, wie das aussieht. Alpha hat ja diese Form. Ich weiß, was die Norm von Alpha ist, nämlich a Quadrat plus b Quadrat. Also muss ich jetzt irgendwie 17 als Summe von 2 Quadraten schreiben. Und bei so kleinen Zahlen, das ist ja noch halbwegs übersichtlich, da kriege ich das vielleicht hin.
4.
Genau. Also 16 plus 1. 16. Zum Beispiel A gleich 4. B gleich 1. Das heißt, meine Zerlegung wäre dann 17 gleich 4 plus i mal 4 minus i. So kann man darauf kommen.
Ah, ja, okay.
Mhm. Ne, das ist immer die gleiche Idee. Ja. Ich gucke mir die Zahl an. So, und wenn ich jetzt eine größere Zahl habe, und ne, ist ja auch eine schöne Aufgabe, dass ich irgendwie sage, hier ist eine Zahl, machen Sie doch mal eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, einmal in z, einmal in zi, einmal in z Wurzel 2i. So, einfach damit man mal sieht, wie die unterschiedlichen Ringe da so funktionieren. Und dann könnte ich ja anfangen mit so einer Zahl wie 15. Und dann mache ich in z, ja gut, 15 ist 3 mal 5, fertig, war nicht besonders interessant. Aber in zi sehen wir jetzt schon Unterschiede. Denn in zi weiß ich jetzt, dass die 3 irreduzibel bleibt, das heißt, die behalte ich. Aber die 5 bleibt nicht irreduzibel, sondern da benutze ich jetzt die Zerlegung von da oben. Jetzt ist vielleicht meine Intuition, ich bin fertig, aber ich muss prüfen, ob diese 3 Leute alle irreduzibel sind. Erst dann bin ich fertig. Und das kann ich aber machen und ja, die sind irreduzibel und das ist meine Zerlegung. Nicht die einzige, bis auf Assoziierte und Einheiten kann man es ja verändern, aber danach ist ja nicht gefragt, es ist ja nur nach einer Zerlegung gefragt. Das heißt, es lohnt sich, in diesen Ringen zu gucken, was sind die Einheiten und wie kann ich auf Irreduzibilität testen, denn bei so einer Frage braucht man das dann. Und für ZI steht sehr viel in der Vorlesung. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal explizit gelernt habe. Und ich glaube, ich habe das einfach überlegt, einfach weil ich so oft sowas machen musste und dann nach Abkürzungen gesucht habe, wie schnell auf solche.
Ja, es kam mir auch gerade so ein bisschen ein Gedankenblitz sozusagen. Da konnte ich mich daran erinnern, dass wir sowas Ähnliches mal gemacht haben. Ja.
Genau. Ja, und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben mit ein paar unterschiedlichen Zahlen, kriegen Sie auch ein Gefühl dafür und wissen so ein bisschen, in welche Richtung Sie gucken müssen, was für Rechnungen man machen muss, wie die vielleicht ein bisschen schneller gehen.
Ja, hat ja jetzt auch eine Weile gedauert. Also wenn man irgendwie dann so eine Aufgabe hat, ja.
Man muss schnell sein.
Ja, ja,
schnell. Genau, also da achte ich auch drauf im Staatsexamen. Ich habe meistens irgendwas da drin, wo man konkret was rechnen und begründen soll. Und da erwarte ich schon, dass man das quasi nicht zum ersten Mal im Leben sieht, sondern dass man sowas Ähnliches schon mal gerechnet hat und dann dementsprechend schnell das aufschreiben kann. Ja.
Ist ZI ein Faktor hier?
Ja, ZI ist sogar euklidisch. Das hier, was wir die ganze Zeit gemacht haben, das war ja die euklidische Normfunktion.
Ja, stimmt. Und deswegen kann man das immer in irreduzible Elemente ziehen. Okay.
Genau. Und wir machen später in der Vorlesung, das wird so ein extra Kapitel, wo wir nochmal über ZI sprechen.
Ja.
Da gucken wir wirklich, also das ist quasi so, als wenn man in Z hinschreibt, was die Primzahlen sind.
Mhm.
Und wir können die zwar nicht alle hinschreiben, aber wir können ja zumindest, also wir haben einen Begriff davon, was Primzahlen sind. Und in ZI, da haben wir das noch nicht. Wir wissen noch nicht, was für Elemente in ZI irreduzibel sind, sondern wir müssten das momentan immer noch zu Fuß nachrechnen. Und das werden wir aber bald ändern. Es wird dann einen Satz geben, mit dem wir genau hinschreiben, so sehen die irreduziblen Elemente aus.
Ja. Und die anderen adjugierten, also Z Wurzel 2 i und so und Z Wurzel 5 i, sind das faktorielle Ringe?
Der erste, ja. Der erste ist euklidisch. Dann nimmt man so eine ähnliche Normfunktion. Die Elemente haben ja die Form a plus b Wurzel 2i.
Ja.
Und als Normfunktion kriegt man ein a Quadrat plus 2b Quadrat. Also sowas Ähnliches. Und es funktioniert, damit wird das euklidisch. Der hier unten ist nicht euklidisch, der ist nicht mal faktoriell. Aber trotzdem kann man sich ja fragen, ob irgendwas irreduzibel ist. Da muss man es halt leider zu Fuß machen und hat nicht diese schönen Tricks.
Ja, okay.
Aber man hat ja eine explizite Darstellung der Elemente und das haben wir in der Vorlesung ja auch gesehen. Wie kann man die Einheiten bestimmen? Wie kann man gucken, ob irgendwas irreduzibel ist?
Da gibt es ja
zu Fuß
zumindest keine eindeutige Darstellung.
Ja, genau. Das heißt, man kann in irreduzibel zerlegen, aber genau, vielen Dank. Da geht halt die Eindeutigkeit kaputt.
Mhm.
Genau. Wir sehen aber auch, dass man da bei ganzen Zahlen Unterschiede sieht, was die Zerlegung betrifft. Zum Beispiel haben wir für 2 in ZI diese Zerlegung, 1 plus i mal 1 minus i. Im Ring Z Wurzel 2i haben wir aber auch eine Zerlegung. Da haben wir halt Wurzel 2i mal minus Wurzel 2i. Das heißt, da zerfällt 2 auch in Produkt von Sachen, wo beide keine Einheiten sind, beide Faktoren. In Wurzel 5i ist es, glaube ich, wieder irreduzibel. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Ja, sehr. Danke.
Super. Dann können wir erstmal Feierabend machen, oder? Mhm. Die nächste Fragestunde kommt bestimmt. Wir haben von der Algebra aus im Januar einen Workshop. Das dient zur Prüfungsvorbereitung für die Leute, die es jetzt gerade hören. Aber Sie können da gerne vorbeikommen und auch einfach gucken, rechnen, Fragen stellen. Und dann werde ich für die Leute, die dann zu mir in die Prüfung kommen, nochmal so eine Paargesprächsstunde machen, kurz vorher. Und für alle, die dann später Arbeit unter Aufsicht schreiben, gibt es nochmal so eine Fragestunde extra dafür. Und die machen wir. Das läuft immer gleich. Das mache ich immer in Präsenz und immer so ähnlich, wie wir es jetzt heute gemacht haben. Das heißt, ich sammle alles und ich mache eine Aufnahme oder eine Podcast-Folge oder so. Da können Sie dann auch nochmal alles loswerden, was Sie noch an Fragen haben. Ja. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Danke. Dankeschön.